Ich freue mich sehr, dass ich euch am Wort dienen darf und ich bin auch dankbar für eure Aufmerksamkeit schon im Voraus. Ich weiß, dass nicht jedermanns Sache ist, 3 Vorträge hintereinander zu verdauen und anzuhören und das wird von euch auch einige Sammlung der Gedanken verlangen. Ich möchte doch auch an den Vortrag von Bill Wilson anknüpfen. An dieses Prinzip vom Säen und Ernten. Wir können nicht Feminismus säen und dann Bibeltreue ernten. Ich möchte mein Thema genauer formulieren. Soll eine Frau das Gebet leiten, wenn Männer und Frauen zusammen sind? Zur Einleitung ein paar Überlegungen, die wir machen wollen und uns fragen wollen, was ist ehrliche Auslegung? Und die Schrift muss ausgelegt werden, denn unser Glaube, der kommt aus dem Wort Gottes. Und die Jünger Jesu, die nicht verstanden haben, dass der Christus leiden musste und Jesus zu ihnen sagt im Lukas 24 und Vers 25, O, die ihr unverständig und zu trägen Herzens seid, um zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was über ihn handelte. Also hier haben wir unsere Anleitung für die Auslegung. Und diese Jünger hatten nicht den rechten Glauben. Und um ihren Glauben zu stärken und zu kräftigen, ist Jesus zu den Schriften zurückgekehrt und hat ihnen alles zusammengetragen und ihnen das erklärt, was es zu lehren gab. Was sind Merkmale echt ehrlicher Auslegung? Es muss uns darum gehen, dass wir die Wahrheit suchen wollen. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass es gut und angenehm ist, wenn wir beten, vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir müssen so ehrlich sein, auch wenn wir irren und Fehler machen, dass das unser Wunsch ist. Ich muss bereit sein, Gottes Autorität anzuerkennen. Das ist unsere Autorität, die Bibel. Es heißt im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel, Vers 1, Paulus, Apostel Christi, Jesu nach dem Auftrag Gottes, unseres Retters und Jesu Christi. Paulus, wenn er mit so wichtigen Worten auftritt, er ist ein Apostel des Herrn und er ist bevollmächtigt, das zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und ich muss bereit sein, die Autorität Gottes anzuerkennen. Das Wort der Apostel ist das Wort Gottes. Und Paulus hat sehr großen Wert darauf gelegt, dieses Wort weiterzugeben und nichts anderes. Es ist nicht das Wort von Menschen. Römer 15, Vers 18. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Tat. Ich muss versuchen, das zu verstehen, was der Schreiber sagen wollte, und muss bereit sein, es anzunehmen. Und dabei geht es darum, dass wir es genau tun. Aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 40. Kapitel, Vers 16, erfahren wir, wie Mose das heilige Zelt zugerüstet hat. Und es ist auffallend, im 40. Kapitel immer wieder das gleiche Wort zu hören. Und Mose tat genau, wie ihm der Herr geboten hatte. So tat er. Wenn Mose viele Bücher gelesen hätte, über den Zeltbau, die Menschen geschrieben haben, dann hätte er vielleicht manches anders gemacht. Aber er hat sich genau auf das ausgerichtet, was Gott in seinem Wort sagte. Und er tat genau, was der Herr befohlen hat. In der Apostelgeschichte, und das ist kein Buchstabendienst, denn das Wort ist uns gegeben, damit wir es genau machen. Es heißt im 18. Kapitel und Vers 26, und der Apollos, der fing freimütig an, in der Synagoge aufzutreten, wie ihn aber Priscilla und Aquila hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm das Wort Gottes genauer aus, obwohl er schon genau über Jesus gelehrt hatte. Aber etwas mit der Taufe war nicht genau und die Geschwister haben ihm dabei geholfen, das besser zu verstehen. Also ich muss bereit sein, das anzunehmen, was das Wort uns sagt, ob es mir logisch erscheint oder nicht, ob ich dadurch scheinbare Nachteile habe oder nicht, ob das mühsam ist oder nicht, ob mir, ob die Menschen das hören wollen oder nicht, ob das dem Zeitgeist widerspricht oder nicht. In Hamburg, da hat man eine Frau Pfarrer befragt über ihren Beruf, wie sie sich fühlt, wie das geht mit ihrem Beruf. Und sie hat unter anderem gesagt, ja, keiner meiner Berufskollegen, der zitiert noch das Wort aus dem 1. Korinther 14, 33, die Frau schweige in der Gemeinde. Und sie war ganz stolz darauf. Im 2. Timotheusbrief heißt es im 4. Kapitel und Vers 3, dass die Menschen eine ganz merkwürdige Neigung haben und dass diese Neigung eben immer da ist. Denn es wird eine Zeit kommen, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Begierden Lehrer in Menge verschaffen werden, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Und von der Wahrheit werden sie die Ohren abwenden, dagegen sich zu Fabeln hinwenden. Und für uns ist es ganz besonders wesentlich, dass wir bei all unseren Bemühungen danach streben, uns nach dem Wort des Herrn auszurichten. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, nicht nach dem Zeitgeist, nicht nach dem, was der Masse gefällt. Richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wird uns den Segen bringen. Wann gibt es Schwierigkeiten bei der Auslegung? Nun, es gibt Schwierigkeiten, wenn Menschen das Wort Gottes oder wenigstens Teile davon nicht annehmen möchten oder ablehnen. Im Johannesevangelium lesen wir von solchen Menschen, als Jesus das Wort Gottes gepredigt hat, im 6. Kapitel und Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es hörten, sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Ja, was hätte Jesus machen wollen, wenn er diese Menschen behalten wollen? Nun, er hätte ganz einfach seine Rede ändern können und vielleicht wären sie dann damit einverstanden gewesen. Schwierigkeiten bei der Auslegung gibt es, sobald wir denken, ja, wie komme ich bei den Zuhörern am besten an? Mag sein, dass das, was so wie es im Wort steht, doch ein bisschen unmodern ist und dass es nicht so viel Gefallen findet. Paulus gibt uns den Rat im Galaterbrief im 1. Kapitel Vers 10. Er sagt, suche ich denn jetzt Menschen zu gewinnen oder Gott? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig sein wollte, wäre ich nicht Christi Knecht. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir Knechte des Herrn sein oder wollen wir einfach dem Menschen gefallen? Schwierigkeiten gibt es bei der Auslegung, wenn ich schon meinen Standpunkt habe, wenn ich schon meine Ideen habe, bevor ich in der Schrift geforscht habe. Und das machen viele, leider. Oder Schwierigkeiten gibt es auch, wenn ich schon meine zu wissen, wie es sein sollte oder wie es auch sein könnte. Und dann suche ich einfach krampfhaft in der Schrift irgendeine Bestätigung, die meinen Standpunkt festigen kann. Es gibt in Bezug auf das Beten, und man kann sich da die Mühe machen, die meisten scheuen ja diese Mühe, man kann sich die Mühe machen, mit einer Konkordanz, die alle Stellen durchzugehen. Und dann gibt es allgemeine Stellen, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 1, 13 und 14. Und als sie hineingekommen waren, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus und Johannes und Jakobus, da werden alle 12 Apostel oder 11 Apostel genannt. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Und in allgemeinen Stellen, da wird nur gesagt, dass gebetet wird, wer dabei war, aber es wird nicht gesagt, wer das Gebet geleitet hat. Und manche, die leiten schon aus dieser Stelle ab, dass die Frauen natürlich auch das Gebet leiten sollen. Aber dann finden wir Stellen, und das gilt, das ist ein Prinzip, das gilt für alle Auslegungen, die wir machen. Wir finden dann immer Stellen, die genauere Angaben machen als eine solche allgemeine Stelle. Und diese Stelle finden wir im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, Vers 8. Also hier werden ganz genaue Angaben über das Beten gemacht. Und wir wollen hier einen Überblick machen, nur ganz kurz, 1. Timotheus 2, Vers 8 bis 15. Wir wollen nur nennen, was inhaltlich in dieser Stelle drin steckt. Nun darf ich fragen, wer von euch hat schon einmal das 2. Kapitel vom 1. Timotheusbrief für sich gründlich ausgelegt und studiert? Gut. Also viele, die haben eben schon eine Meinung, bevor sie dieses Kapitel gründlich erforscht haben. Also hier wird in diesem Text über das Verhalten der Männer und Frauen geredet. So will ich nun, dass die Männer an jedem Orte beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso, dass die Frauen mit ehrbarer Kleidung sich schmücken, in Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbaren Gewande, sondern was sich für Frauen geziemt, die sich durch gute Werke zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau lerne still in aller Unterordnung, zu lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, auch nicht sich über den Mann zu erheben, sondern sich still zu verhalten. Denn Adam wurde zuerst geschaffen, hernach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, das Weib vielmehr wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Sie wird aber gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie im Glauben und Liebe und Heiligung und Sittsamkeit verbleiben. Wir wollen daran denken, dass der 1. Timotheusbrief sehr spät geschrieben wurde, verhältnismäßig spät, als schon in den Gemeinden viele Irrlehren geherrscht haben. Und Paulus hier sehr deutlich und genau werden muss in allem, was er sagt. Also hier geht es um das Verhalten von Männern und Frauen. Erstens wird etwas gesagt über das Beten der Männer. Dann wird geredet über die Kleidung und Haltung der Frau. 2, 9 bis 10. Dann wird über das Lernen und Lehren der Frau geredet. Vers 10 bis 12. Und dann begründet Paulus, warum die Aufgaben von Mann und Frau verschieden sind. Vers 13 bis Vers 15. Und was das Beten der Männer anbetrifft, wie Paulus das hier sagt, ist der Vers 8, das wollen wir besonders betrachten. Es ist bemerkenswert, wenn wir im Neuen Testament forschen, da wird ausschließlich in männlichen Begriffen geredet, was die Gläubigen anbetrifft. Zum Beispiel der Begriff Bruder kommt im Neuen Testament 346 Mal vor. Das Wort Schwester kommt nur 24 Mal vor. Und hier sind alle Stellen mit einbeschlossen, die auch die leiblichen Brüder meinen. Ich habe das nicht herausgesucht, aber es sind nicht so viele. Und wenn wir dann durch die Bücher des Neuen Testaments gehen, dann finden wir diesen Sprachgebrauch. In Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der soll dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Tor, soll der Hölle mit ihrem Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Könnte meinen, es gäbe nur Brüder in der Gemeinde. Eine Frau, die diese Stelle liest, wird die Anweisungen Jesu auch für sich in Anspruch nehmen in Bezug auf ihre Glaubensschwester. Und sie wird sich sagen, ich darf meiner Schwester nicht zürnen. Wenn wir weiter blättern im 7. Kapitel, Vers 3. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und des Balkens in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sieh, in deinem Auge ist der Balken. Meine Schwester kann auch einen Splitter im Auge haben, der entfernt werden muss. Und das würden wir auch so verstehen. Im 18. Kapitel, Vers 15, heißt es: Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Und wir wissen, dass die Schwestern genauso der Versuchung zur Sünde ausgesetzt sind wie wir Brüder. Im 23. Kapitel und Vers 8 sagt Jesus: Ihr dagegen sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Also gehen wir noch kurz in den ersten Johannesbrief, und wir lesen dort einige Verse. Vielleicht kann ich sie nur erwähnen. 2. Kapitel, Vers 9. Da geht es darum, wer seinen Bruder hasst. Also der wandelt in der Finsternis. Im 2. Kapitel, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Lichte. Im 3. Kapitel, Vers 10, daran erkennen wir die Kinder Gottes, und die Kinder des Teufels sind daran zu erkennen: Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt von Gott. Und wer stammt nicht von Gott. Und ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Im Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind verpflichtet, für die Brüder das Leben hinzugeben. Vers 17, wer aber die Güter der Welt hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Kapitel 15, Vers 16, wenn jemand seinem Bruder eine Sünde begehen sieht, nicht zum Tode, er soll bitten. Und so weiter. 5, Vers 16. Also niemand würde sagen, dass diese Anweisungen nur für die Brüder Gültigkeit haben. Es ist gleich, welchen Brief wir durcharbeiten, es wird vorwiegend im männlichen Begriffen geredet. Gehen wir noch in den Philipperbrief, im 1. Kapitel, Vers 12. Ich will aber, dass ihr erfahrt, ihr Brüder, dass meine Lage vielmehr zur Förderung des Evangeliums gediehen ist. Im 3. Kapitel, Vers 1, euch dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht. Entschuldigung. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Im 3. Kapitel, Vers 13, ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Im 17. Vers, ahmet miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach und habet Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und im 4. Kapitel, Vers 1, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und ein Ruhmeskranz. Und im 8. Vers, im Übrigen, ihr Brüder, allem, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein ist. Man könnte meinen, die Philipper-Gemeinde bestehe nur aus Brüdern. Niemand würde das so verstehen. Wenn man das buchstäblich nehmen wollte, und das wäre Buchstabendienst, dann könnte man behaupten, sie bestehe fast ausschließlich aus Brüdern. Aber der erste Bekehrte in Philippi war eine Frau, die Lydia. Es gibt im Neuen Testament nur zwei Stellen, die eine allgemeine Aussage machen oder eine allgemeine Anweisung geben, wo Bruder und Schwester gesagt wird. Im Jakobusbrief, im 2. Kapitel und Vers 15, wenn ein Bruder oder eine Schwester unbekleidet sind und an der täglichen Nahrung Mangel leiden, und jemand sagt zu euch, geht hin in Frieden. Und diese hat eine Parallelstelle im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, Vers 17, die wir schon gelesen haben. Wer aber die Güter der Welt hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden. Also hier ist, in dieser Stelle steht nur Bruder, und da Bruder und Schwester. Und die andere Stelle befindet sich in Matthäus 12 und Vers 50. Und hier heißt es, denn wer den Willen meines Vaters in den Himmeln tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Es ist bemerkenswert auch zu sehen, dass das Wort Jünger im Neuen Testament 258 Mal vorkommt. Das Wort Jüngerin dagegen nur ein einziges Mal in der Apostelgeschichte 9,36. Also 268 Mal Jünger, einmal Jüngerin. Und oft, wenn im Neuen Testament in männlichen Begriffen geredet wird, dann sind die Schwestern natürlich eingeschlossen. Das haben wir immer so verstanden. Aber nicht immer. Und das müsste der Zusammenhang deutlich zeigen. Oder das müsste aus dem Zusammenhang hervorgehen. Kommen wir zum 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, so oft ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm, hat jeder eine Lehre, hat er eine Offenbarung, hat er eine Zungenrede, hat er eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Vers 39. Darum, meine Brüder, eifert nach dem Reden aus Eingebung, und das Reden im Zusammen in Zungen wehret nicht. Alles aber geschehe wohlanständig und in Ordnung. Man könnte sagen, nach der Beobachtung, die wir jetzt gemacht haben, wenn das Wort Bruder gebraucht wird, sind die Schwestern eingeschlossen. Und das könnte auch hier im 1. Korinther 14 der Fall sein, aber der Zusammenhang muss zeigen, ob das stimmt oder nicht. Und dieser Zusammenhang hier im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt, dass es nicht der Fall ist. Wie in allen Gemeinden, Vers 33, wie in allen Gemeinden der Heiligen, sollen die Frauen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es wird ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Paulus spricht hier von einer allgemein verbindlichen Regel, die für alle Gemeinden Gültigkeit hat. Wie in allen Gemeinden, also nicht so wie das Barclay in seinem Kommentar wegkommentiert, dass man das nur für eine bestimmte Situation gelten lassen kann. Also hier in dieser Zusammenhang zeigt, dass unter den Brüdern nicht die Schwestern zustande sind. Und um jedes Missverständnis auszuschließen, sagt Paulus im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, Vers 8, wenn Frauen und Männer zusammen sind, dann sollen die Männer beten. Er hätte ja genauso gut das Wort Brüder brauchen können, hier in diesem Zusammenhang. Aber er betont ausdrücklich Männer. Und das kommt an manchen Stellen vor. Wir haben eine Vergleichsstelle im Apostelgeschichte 6, Vers 3. Da wird eine Aufforderung an die Gemeinde gegeben von den Aposteln. Seht euch aber, ihr Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir für dieses Geschäft einsetzen können. Also hier könnte unter Umständen in den Brüdern auch die Schwestern eingeschlossen sein, aber in den Männern ganz sicher nicht. Denn es ging darum, 7 Diener zu wählen und es sollten Männer sein. Deswegen wird das betont. Ihr Brüder, seht euch um nach 7 Männern. Nun, ich möchte vielleicht zunächst 3 Dinge erwähnen, die wir als Hintergrund für diesen Vers im 1. Timotheus 2,8 verstehen wollen. Und erstens fragen wir, wem ist in der Gemeinde die Leitung anvertraut, grundsätzlich. Und wir gehen dabei von der Ehe aus. In der Ehe ist der Mann das Haupt der Frau. So heißt es. Er ist der Leiter der Familie. Im Epheserbrief 5. Kapitel und Vers 22, ihr Frauen seid untertan euren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche. Er, der es als Erlöser seines Leibes ist, wenn nun aber die Gemeinde Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in allem sein. Die Männer, der Mann ist das Haupt der Frau. Und wenn nun jemand Ältester werden möchte in der Gemeinde, dann braucht er eine Vorbereitung. Und diese intensive und erstklassige Vorbereitung für den Dienst eines Ältesten, den holt er sich wo? Den holt er sich in der Ehe und in der Familie. Da muss er das erwerben, seine Tüchtigkeit erwerben. Das heißt im 1. Timotheusbrief, im 3. Kapitel, Vers 4, er soll ein Mann sein, der seinem eigenen Hause gut vorsteht, der seine Kinder in Gehorsam hält mit aller Ehrbarkeit. Denn wenn er aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen können? Also wenn er in seiner Familie nicht bewiesen hat, dass er fähig ist, die Leitung zu haben, wie kann er das in der Gemeinde tun? Das, so sagt es uns Paulus. Das heißt, seine Fähigkeit zur Führerschaft erwirbt sich der Älteste in der Familie. Natürlich im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und es ist ganz unmöglich, wenn ein Mann schon in der Familie Haupt ist und dort seine Führerschaft lernt, dass in der Gemeinde eine Frau die Leitung haben könnte. Das würde sich ganz und gar widersprechen. Nun, Paulus ist ja ein Apostel des Herrn. Und er sagt an einer Stelle, was ich euch schreibe, ist ein Gebot des Herrn. Und wer nicht darauf achtet, achtet auch nicht auf ihn. Also Paulus gibt uns Gebote. Und hier im Vers 8 vom 1. Timotheus 2 haben wir ein Gebot. Und es ist leider so, dass viele Menschen, wenn es sich um die Bibel handelt, nicht verstehen, was ein Gebot ist. Was ist ein Gebot? Angenommen, wir fahren mit dem Auto und wir kommen an eine Straßengabelung. Kurz bevor die Straßen sich scheiden, da steht ein Schild. Wir kennen das Schild, die meisten von uns. Ein großes blaues Schild mit einem weißen Pfeil, der zeigt nach rechts. Nun, auf welcher Seite fährst du weiter? Also ich habe gelernt, dass man rechts weiterfährt. Das ist ein Gebotsschild. Und alle Autofahrer machen das. Aber man sagt, ja, aber hier wird nicht gesagt, links abbiegen verboten. Es wird nur gesagt, rechts fahren. Heißt das, dass man nicht links abbiegen darf? Nun, das ist oft tödlich, wenn man links abbiegt, wo ein solches Schild steht. Nein, das ist ein Gebotsschild und es sagt ausdrücklich, dass alleine dies und nichts anderes verlangt wird als rechts abbiegen. Ein Gebot ist eine ausdrückliche Willensäußerung und schließt alle anderen Möglichkeiten aus. Es sei denn, dass die Schrift eine Einschränkung macht. Jesus sagt, es ist nicht gestattet, einem Menschen sich von seiner Frau zu scheiden. Es ist unmöglich, in Gottes Augen das zu rechtfertigen. Er sagt aber, es gibt eine Ausnahme. Wegen Unzucht. Und wenn es Gebote in der Schrift gibt, wo die Schrift selber keine Ausnahme macht, dann sollen wir auch und dürfen wir auch keine Ausnahme machen. Wenn wir nun die Frage stellen, angenommen wir hätten den Paulus da und der Paulus stellt uns zur Verfügung Frage und Antwort. Wir sagen, Paulus, wer soll beten, wenn Männer und Frauen zusammen sind? Wie lautet das Gebot? Was würde Paulus sagen? Er würde nur sagen, die Männer sollen beten. Ich will nun, dass die Männer beten an jedem Ort, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Mehr wird er nicht sagen. Das hat er ja schon gesagt. Selbstverständlich ist hier mit Beten das Gebet leiten gemeint. Wir sagen, um das genau deutlich zu machen, leite du das Gebet. Aber die Schrift sagt einfach beten. Und der Zusammenhang muss entscheiden, ob da das Gebet leiten gemeint ist oder nicht. Zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 26, da wissen wir, wer das Gebet geleitet hat. 20, Vers 36. Und als Paulus dies gesagt hatte, kniete er mit ihnen allen nieder und betete. Das heißt, er leitete das Gebet. Und das Gebet, also dass das Gebet ein allererstes Anliegen sein soll. Und das ist immer wunderbar, wenn wir irgendetwas beginnen, dass wir zuerst mit einem Gebet anfangen. Das hat Paulus im 1. Timotheus 2 gesagt, Vers 1. So ermahne ich nun zuallererst, also vor allem, Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagung darzubringen für alle Menschen. Also wenn ihr einen Menschen zur Wahrheit bringen wollt, dann beginnt mit dem Gebet. Und hier wird der Nachdruck darauf gelegt, dass die Gemeinde betet. Aber im Vers 8 wird dann gesagt und genau angeordnet, wer beten soll, wie das im Einzelnen aussieht. Eine andere Frage zum Hintergrund. Oft wird die Stelle aus dem Galater 3, Vers 28 angeführt, um zu zeigen, dass die Frauen die gleichen Aufgaben haben in der Gemeinde wie die Männer. Paulus sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus. Also lassen wir die Frauen auch predigen. Galater 3, Vers 28. Und das wird oft zur Rechtfertigung gebraucht, damit die Frauen auch in der Gemeinde predigen können. Aber wenn wir diesen Text, das dritte Kapitel vom Galaterbrief, durchlesen und uns fragen, was lehrt Paulus in diesem Kapitel, dann merken wir, dass er gar nicht von den Aufgaben und von der Rolle von Mann und Frau spricht, sondern wovon redet er in diesem Kapitel? Paulus spricht hier von der Rechtfertigung aus Glauben an Christus. Und wenn wir das Kapitel so überfliegen, Vers 8, da aber die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aus Glauben gerecht spricht, hatte den Abraham zum Voraus verkündigt, in dir werden alle Heiden gesegnet werden. Das heißt, Männer und Frauen sind gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus Christus. Im dritten Kapitel, Vers 14, damit den Heiden der Segen Abrahams zuteil würde in Christus Jesus, auf dass wir als verheißene Gabe den Geist empfingen durch den Glauben. Alle, ob Mann oder Frau, empfangen den Heiligen Geist durch den Glauben. In Vers 26 und 27, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Also, alle sind Söhne Gottes, ob Mann oder Frau, durch den Glauben an Jesus Christus. Alle sind Christen, alle sind einer in Christus, aber alle haben nicht die gleichen Aufgaben und Rollen in ihrem Leben und in der Gemeinde. Deswegen kann man diese Stelle nicht einfach da herzuziehen und aus dem Zusammenhang reißen. Nun, eine weitere Frage ist, wo? Die Frage des Wo ist ja auch wichtig. Nicht nur wie, wo, was. Wo sollen die Männer das Gebet leiten? Sollen sie es nur in der Gemeinde leiten oder auch anderswo? Also hier wird gesagt, dass sie es nicht nur in der Gemeinde leiten sollen. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und das ist ganz unmissverständlich. An jedem Ort beten. Und das griechische Wort für Ort ist das Wort Topos. Das ist ein Wort, das jeden beliebigen Ort meinen kann. Also wir können alle 92 Stellen über Ort nachlesen. Und wir finden da, dass es irgendein beliebiger Ort sein kann. Zum Beispiel im Lukas 2, Vers 7, da gab es keinen Ort in der Herberge. Lukas 4, 17, er fand den Ort im Propheten Jesaja, wo geschrieben stand. Im 4. Kapitel, Vers 42, er ging an einem einsamen Ort. Oder vom Richteramt wird gesagt, im Johannes, das ist hier eine Schriftstelle, die noch korrigiert werden muss. Ihr könnt das nachher haben. Also Pilatus setzte sich auf den Richterstuhl an dem Ort genannt Steinpflaster. Und der Thomas, im Johannes 20, Vers 25, er legt den Finger in den Ort der Nägel, der hinterblieben war. Also es kann an jedem Ort gebetet werden. Wir haben auch dafür viele Beispiele in der Schrift. In der Gemeinde wurde gebetet, zu Hause wurde gebetet, im Freien wurde gebetet, auf dem Schiff wurde gebetet, heute kann man auch im Flugzeug beten oder irgendwo kann gebetet werden. In der Apostelgeschichte 20, Vers 26, da war auch ein Ort, niemand weiß mehr, wo dieser Ort war, es war am Gestade des Meeres. In Milet. Und als Paulus dies gesagt hatte, kniete er mit ihnen allen nieder und betete. Und auch im 21. Kapitel, Vers 5, als aber die Tage unseres Aufenthaltes zu Ende waren, zogen wir aus und machten uns auf den Weg, indem sie alle mit Frauen und Kindern uns bis vor die Stadt hinaus das Geleite gaben. Und wir knieten am Gestade nieder und beteten und nahmen voneinander Abschied und stiegen in das Schiff. Es ist egal, an welchen Ort wir denken wollen. Paulus sagt, an allen Orten. Die Männer sollen beten an allen Orten. Ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Familie ist, ob das am Gestade des Meeres ist oder auf dem Schiff, das ist ganz egal. In den Geboten der Schrift, da gibt es immer verschiedene Anweisungen. Und diejenigen, die sich mit der Sprache besser auseinandergesetzt haben, die etwas die deutsche Grammatik kennen, die können das viel besser einsehen und unterscheiden. Und da gibt es Angaben des Ortes. Wir sagen, das sind Adverbien oder Adverbialen, so. Ja, Adverbialen, Umstandsbestimmungen. Also, da gibt es Angaben des Ortes. Dann gibt es Angaben der Zeit, zum Beispiel der erste Tag. Oder die Kinder sollen beschnitten werden am achten Tag, eine Angabe der
Josef
Zeit.
Josef Achat geht zur Anmeldung ans Telefon.
Tut mir leid, die Störung. Also gibt es Angaben der Zeit, da gibt es Angaben der Art und Weise, wie etwas getan werden soll. Und dann gibt es Angaben, wer etwas tun soll. Und so weiter. Und hier im 1. Timotheus 2, Vers 8 haben wir eigentlich eine ausführliche Angabe. Paulus sagt, ich will. Und dieses ich will, weil er Apostel ist, nimmt Bezug auf die von Gott verliehene Autorität. Also er redet als der von Gott Beauftragte. Und er sagt, was ich euch jetzt sage, das ist Gottes Wille. Und dann wird gesagt, wer beten soll, nämlich die Männer. Dann wird gesagt, wo gebetet werden soll, nämlich an allen Orten. Und dann wird die Art und Weise genannt, wie gebetet werden soll, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Nun, was wir hier auch beachten wollen, ist vielleicht die Satzkonstruktion im 1. Timotheus 2,8. Manchmal wird dieser Satz nämlich ganz falsch übersetzt. Ist jemand da, der eine Brunnsübersetzung hat? Also in der Brunnsübersetzung, da, ich weiß nicht, was er gedacht hat, wovon er sich hat leiten lassen. Jedenfalls, wenn ich einen Satz beginne mit ich will, dann weiß niemand, was ich will. Es sei denn, ich ergänze etwas und sage, was ich will. Ich will ein Buch. Oder ich will singen. Und dann weiß jeder, was ich will. Und hier in unserem Vers wird das ich will vom ersten Satz ergänzt durch ein Infinitiv, ich will, dass die Männer beten. Und dann das ebenso von Vers 9, das knüpft auch wieder an das ich will an. Nämlich ebenso will ich, dass die Frauen, und der Infinitiv bei Frauen ist nicht beten, sondern schmücken. Ich will, dass die Frauen sich schmücken mit ehrbarer Kleidung und so weiter. Also man das anders zu übersetzen, das ist einfach eine Verdrehung vom Text. Ja, das. Wenn Männer und Frauen sich zusammenfinden, um zu beten an irgendeinen Ort, Paulus sagt, dann sollen die Männer beten. Und es ist klar, wenn in einer Gruppe gebetet wird, also wenn in einer Gruppe jemand das Gebet leitet, dann redet er laut, das machen wir auch. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann zuhöre, wenn ich lausche, dem Gebet lausche und meine Gedanken auf Gott richte und auf das Gebet, dann kommen mir so viel zusätzliche gute Gedanken. Und der eine, der betet laut, der leitet das Gebet, aber alle anderen beten ja mit. Es ist ja nicht so, dass sie nicht beten. Sie beten einfach mit, auch wenn sie nicht das Gebet selber leiten. Und deswegen kann man nicht sagen, dass die Frauen, wenn ein Gebet von den Männern geleitet wird, dass sie dann nicht beten würden. Das gibt ein ganz falsches Bild. In Matthäus 18 und Vers 19 lässt uns Jesus sagen, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden darin übereinstimmen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und auch wenn sich nur zwei in den Namen des Herrn versammeln, dann sollen sie es so tun, wie der Herr das befohlen hat. Wenn sie an einem Ort zusammenkommen und es sind Männer und Frauen da, dann kann vor dem Gebet, kann man fragen, also was sind die Anliegen, wofür wollen wir beten? Und dann wird für alle Anliegen gebetet, die wünschenswert sind. Ich möchte auch Folgendes zu bedenken geben. Jedes Gebot im Evangelium kann abgeändert werden. Und meistens ist es so, wenn eine kleine Änderung gemacht wird, das hat immer eine große Folge, eine große Änderung zur Folge. Also es gibt im Evangelium kein einziges Gebot, das nicht in irgendeiner Glaubensrichtung abgeändert worden wäre. Also suchen wir einmal diese vielen Glaubensrichtungen durch und wir prüfen ein Gebot nach dem anderen. Finden wir, dass praktisch jedes Gebot irgendwo abgeändert worden ist. Zum Beispiel das Mahl des Herrn ist zu einem Sakrament geworden. Der Dienst des Ältesten zu einem Bischofsamt. Die Taufe zur Kinderbesprengung. Die Gemeinde des Herrn zur Organisation. Der Dienst des Evangelisten zur Frau Pfarrer. Und wir können weiterfahren und weiterfahren. Wir finden kein Gebot, das nicht irgendwo abgeändert worden wäre. Und alle Änderungen und alle Abweichungen, die beginnen immer ganz im Kleinen. Die beginnen so klein, wie ein kleiner Hund, der ist so niedlich, ein kleiner Bernardiner, der ist nicht größer als so, wenn er geboren wird. Aber der wächst zu einem mächtigen, prächtigen, großen Kerl, dass man ihn nicht mehr in der Wohnung haben kann. Und so ist es mit den Änderungen der Gebote. Es fängt ganz klein an. Und die Konsequenz, wie wir das aus der Kirchengeschichte immer wieder sehen, ist, dass es groß und immer größer wird. Also wenn wir an vielen Geboten viele Kleinigkeiten ändern, dann haben wir nachher einfach ein verdrehtes Evangelium. Und das ist, was Paulus auch an die Korinther geschrieben hat und wovor er sie warnen wollte, im 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, es möchten wohl, wie die Schlange mit ihrer List Eva betrog, eure Gedanken von der Aufrichtigkeit gegen Christus hinweg ins Verderben gezogen werden. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, nicht überhaupt keinen Jesus, sondern einen Jesus, der ein bisschen anders ist, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht bekommen habt, so ertragt ihr es prächtig. Ich hoffe, dass wir das nicht ertragen wollen. Dass wir nicht ertragen wollen, dass die Gebote abgeändert werden. Auch wenn man schon so weit ist in unserem heutigen evangelikalen Zeitgeist, dass man dieses Thema eine theologische Haarspalterei nennen würde. Aber was das mit sich zieht, das können wir meistens nicht abmessen. Ich möchte sagen, die Frauen tun in der Gemeinde einen außergewöhnlich wertvollen Dienst. Das weiß ich. Ich hätte vieles nicht geschafft ohne meine Frau. Und ich weiß das zu schätzen, was sie getan hat und was andere Frauen getan haben in der Gemeinde. Eine Frau besitzt eine große Wirkungskraft, eine ungeheure Kraft. Aber nur, wenn sie ihre Rolle und ihre Aufgabe so übernimmt, wie sie ihr Gott gegeben hat. Wieso, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt? Warum? Sagt er das, weil wir sozial eingestellt sind? Weil wir wissenschaftlich sind? Oder weil wir feministisch sind? Nein, er sagt das, weil wir sind Licht der Welt, weil wir an Jesus Christus glauben. Und dieser Glaube an Jesus Christus, der verursacht, dass wir Licht der Welt werden. Und der Glaube kommt aus dem Wort. Und eine Frau, die ihren von Gott gegebenen Auftrag und Platz einnimmt in der Gemeinde, die hat eine unerhört große Wirkungskraft zum Frieden und zur Einheit. Das heißt im 1. Petrusbrief, im 3. Kapitel und Vers 1, gleicherweise ihr Frauen seid untertan euren Männern, damit auch wenn etliche dem Worte nicht gehorsam sind, sie durch den Wandel ihrer Frauen ohne Wort gewonnen werden. Mach das einmal. Versuche einen Menschen zum Glauben zu bringen ohne Worte, nur durch den Wandel. Und diese große Wirkungskraft hat Gott in die Frauen hineingelegt. Woher hat eine Frau ihre Kraft, einen Mann zum Glauben zu bringen, der nicht vom Wort Gottes hören will? Nun, sie hat diese Kraft, wenn sie ihre Aufgabe so übernimmt, wie es ihr der Herr gegeben hat, und in diese Aufgabe hineinwächst. Und darin liegt die Kraft des Evangeliums, dass wir es so lassen und versuchen so zu verstehen, wie es Gott uns gegeben hat. Amen. Amen. Ich wollte noch was sagen. Ja, also ich wollte nur Folgendes sagen. Ich habe diesen Vortrag getippt bekommen von einer Frau, die einen sehr wertvollen Dienst tut in der Gemeinde. Und ich glaube, man wird lange suchen müssen, bis man jemanden findet, der das so schön tippen kann. Ich möchte euch, wenn ihr wollt, das vervielfältigen lassen. Und hier liegt ein Zettel, da könnt ihr Namen und Adresse einschreiben. Und der Rudi, der ist ein zuverlässiger Bruder. Das hat er schon bewiesen, dass er den Zettel für die Männerfreizeit geschrieben hat, sofort. Und er wird dafür sorgen, dass das vervielfältigt wird und jede Gemeinde eine Kopie bekommt. Und in der Gemeinde könnt ihr so viele Kopien machen, wie ihr wollt. Ich bitte das, was ich da aufgeschrieben habe, mit Wohlwollen zu prüfen und euch zu überlegen und euch anregen zu lassen, das besser zu studieren. Ich habe auch eine kleine Auslegung versucht, also ich betrachte das immer noch als einen Versuch, nicht als eine abgeschlossene Sache. 1. Korinther 11, Vers 2 bis 16, und davon kann ich dem Rudi auch eine Kopie lassen. Und er wird das ebenfalls vervielfältigen und allen schicken, die das haben möchten. Also wenn ihr das haben wollt, könnt ihr euren Namen jetzt dann da einschreiben. Gut.